habe mit ihr noch nie über meinen Vater gesprochen, bis vor kurzem. Ich wollte ihr diese Peinlichkeit ersparen, denn sie hätte wahrscheinlich versucht, die ganze Geschichte zu verharmlosen. Nein, das hat mich nie interessiert. Mit einem vergewaltigten Mädchen könnte ich auch nie über ihre Vergewaltigung reden. Ich würde das gar nicht hören wollen. So war das auch mit meinem Vater. Alles, was auch nur irgendwie mit ihm zu tun hatte, wollte ich gar nicht wissen. Kennengelernt haben sich meine Mutter und mein Vater in einem Asylantenheim in der Nähe von Würzburg. Meine Mutter hat dort immer gechillt, was wiederum ihre Mutter, also meine Oma, überhaupt nicht cool fand. Meine Familie aus Würzburg ist streng katholisch und als die mitbekamen, dass meine Mutter ständig mit diesen Ausländern abhing, fielen die fast vom Glauben ab. Als 19-jähriges Mädchen konvertierte sie auch noch zum Islam, was das Fass schließlich zum Überlaufen brachte. Naja, kann man sich ja vorstellen, wie das gewesen sein muss, damals im konservativen Bayern der 70er Jahre. Als sie dann auch noch von einem Araber ein Kind erwartete, war alles vorbei. Da wurde sie endgültig aus ihrer Familie verbannt. Aus diesem Grund wurde ich auch nicht in Würzburg, sondern in Bad Godesberg in der Nähe von Bonn geboren. Von dort ging es dann weiter nach Berlin. Ich bekam von dieser Odyssee natürlich nicht so viel mit als Baby. Unsere Familie war also von Anfang an schon nicht ganz normal und eben etwas anderes als die meisten anderen. Mit meinen beiden Cousins mütterlicherseits hatte ich nie viel zu tun. Das wollte ich auch gar nicht. Das Einzige, mit dem meine Mutter und ich immer cool waren, war mein Opa. Er hatte nichts dagegen, dass meine Mutter ihren eigenen Weg ging. Er war einfach ein sehr chilliger alter Mann, der seinen Lebensabend genießen und sich keinen unnötigen Stress machen wollte. Leider hatte er das Pech, dass meine Oma so ein gemeiner Drachen war. Sie hat ihm das Leben regelrecht zur Hölle gemacht. Immer wenn wir sie besuchten, brachten wir ihm heimlich Zigaretten mit, die er dann genüsslich beim Spazierengehen rauchte. Beim Abendessen zwinkerte er mir dann zufrieden zu. Ich glaube, die 2 oder 3 Tage, die wir im Jahr bei ihm verbrachten, immer an seinem Geburtstag, waren die schönste Zeit für ihn. Leider ist er viel zu früh gestorben. Ich war auch auf seiner Beerdigung, die erste meines Lebens. Da war ich 14 Jahre alt. Mein Opa war so cool. Ganz ehrlich, er fehlt mir. Meine Oma. Heute hat meine Mutter den Kontakt zu ihren Geschwistern komplett abgebrochen. Ich will mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Ist ja klar, dass ich auf der Seite meiner Mutter stehe. Meiner Oma habe ich aber mittlerweile verziehen. Ich meine, sie ist eine alte Frau. Willst du eine 80-jährige Omi immer noch hassen? Ihr Problem war, dass sie nie gelernt hatte, ihre Gefühle zu zeigen. Entsprechend distanziert hat sie auch ihre Kinder erzogen. Jetzt, wo sie so alt ist und ihr Ende naht, kommen all die Gefühle, die sie in den letzten Jahrzehnten nie gezeigt hat, einfach so aus ihr herausgesprudelt. Sie ist wie ein Wasserfall, ständig am Flennen. Sie würde mich am liebsten jeden Tag sehen und mich drücken und mich in die Backen kneifen, was Omis halt so machen. Meine Mutter hält sie mir aber glücklicherweise vom Hals, weil sie genau weiß, dass ich das auf Dauer nicht ertragen könnte. Eigentlich finde ich es ja ganz süß. Meine Oma ist eben eine Frau, die noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Und wenn sie sieht, dass aus ihrem Enkel ein krasser Popstar geworden ist, dann muss das für sie unfassbar sein. Diesen krassen Gegensatz können wir heute ja nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht denkt sie sich sogar manchmal, dass sie früher aufs falsche Pferd gesetzt hat. Kann sein, dass sie deswegen heute so extrem sentimental ist, meiner Mutter und mir gegenüber. Wenn ich mir meine Cousins so angucke, ist diese Theorie noch nicht mal so unwahrscheinlich. Meine Oma fragt mich auch oft, ob sie uns in Berlin besuchen kommen darf. Sie weiß ganz genau, wenn ich nicht will, dass sie kommt, dann kommt sie auch nicht. Ich mache mir dann immer einen Spaß draus und nehme sie in den Arm. Oma, kommst du bald wieder zu uns, ja? Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja, wenn ich darf, antwortet sie dann glücklich. Es ist doch ein schönes Gefühl, einer alten Frau ein Strahlen zu entlocken. Vor allem, weil ich weiß, dass es jetzt ehrlich gemeint ist. Neulich erst hat mich daraufhin meine Mutter zur Seite genommen. Kind, hör doch mal auf, sie immer einzuladen. Mama, es geht hier um deine Mutter. Was ist los mit dir? Ah ja, weißt doch genau, dass ich keinen Bock auf die habe. Jedenfalls nicht so oft. Das ist auf Dauer echt anstrengend. Schmunzelte ich. Stell dir mal vor, irgendwann sagt mein Sohn zu dir, Oma, komm doch mal vorbei. Und ich sage zu ihm, mein Sohn, ey, lass mal, meine Mutter nervt mich. Was ist denn das für eine Kacke? Zuerst hat meine Mutter kurz überlegt, dann haben wir herzlich darüber gelacht. Ich bin der Einzige aus meiner Familie, der so richtig was aus seinem Leben gemacht hat. Die anderen haben sich immer mehr oder weniger durchfüttern lassen. Wie auch immer, mich geht das alles nichts mehr an. Jeder, wie er möchte. Sie haben wirklich Glück, dass ich mich in ihr Leben nicht mehr einmische, sonst würde das da unten im Süden ganz anders laufen. Meine Mutter hat noch nie etwas von meiner Oma angenommen. Noch nie. Nicht einmal das kleinste Geschenk. Wir haben uns immer alles selbst gekauft. Meine Mutter hat immer gearbeitet, sogar als mein Vater noch bei uns gewohnt hat. Ihr ganzes Leben lang hat sie für uns geschuftet. Manchmal hatte sie 3 Jobs gleichzeitig, damit wir überhaupt irgendwie über die Runden kamen. Als die DDR noch existierte, ging sie nachts in Kreuzberg irgendwelche Gebäude putzen, direkt an der Grenze. Ich musste dann immer zu Hause auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Der hatte die blöde Angewohnheit, immer dann in seine Windeln zu scheißen, wenn unsere Mutter nicht da war. Entsprechend laut war sein Geplärre. Damit die Nachbarn nicht mitbekamen, dass uns unsere Mütter nachts allein ließ, musste ich ihm so schnell es ging neue Windeln anziehen, damit er aufhörte zu schreien. Dabei war ich selber kaum älter als er. Ich war 9 Jahre alt, als mein Bruder auf die Welt kam. Meine Mutter ist auch nie zum Sozialamt oder zum Arbeitsamt gegangen, obwohl sie damals einen Anspruch darauf gehabt hätte. Sie konnte das nicht. Sie wollte für ihr Geld arbeiten. Eigentlich ist sie eine richtige Paradedeutsche, wie sich das die verlogenen Politiker immer wünschen. 15 Jahre später versucht das Finanzamt, mich in den Arsch zu ficken. Ironie des Schicksals. Mein Bruder. Für meinen Bruder war ich schon immer mehr als nur der große Bruder. Ich war vielmehr ein Vaterersatz, der auch mal laut wurde. Meine Mutter ist eben eine zu liebe Seele, als dass sie Ansagen hätte machen können. Ich übernahm das notgedrungen für sie. Zugegeben, er musste schon auch ein bisschen unter meiner Herrschaft leiden, aber was sollte ich machen? Cela fucking wie? Das ist halt das Los des kleinen Bruders. Wäre er mein großer Bruder gewesen, hätte ich die Arschkarte gezogen. So ist das Leben. Manche Dinge kann man sich nicht aussuchen. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass ich sein Bestes will und zum Glück hat er das von Anfang an begriffen. Genau deswegen hört er auch auf mich. Obwohl wir Brüder sind und schon viel gemeinsam durchstehen mussten, haben wir letzten Endes doch ein eher distanziertes Verhältnis zueinander. Ob es daran liegt, dass wir verschiedene Väter haben, kann ich nicht sagen. Ich glaube aber nicht. Es liegt wohl eher daran, dass wir 2 vollkommen verschiedene Menschen sind, die in 2 Welten leben, die kaum Parallelen aufweisen. Obwohl wir Tür an Tür wohnen, sehe ich ihn so gut wie nie und rede auch fast nie mehr als 2-3 Sätze mit ihm. Wie geht es dir? Gut? Alles klar? Hast du Probleme? Nein? Was macht die Schule? Hast du eine Freundin? Ja? Und läuft's? Korrekt. Trotzdem wissen wir beide, dass wir, käme es hart auf hart, alles füreinander machen würden. So wie die beiden Brüder in der Serie Prison Break. Wir müssen uns nicht jeden Tag in den Arm nehmen von wegen, Bruder, Herz, lass dich knutschen. Das geht auch anders. An meiner Goldfeier im Herbst 2006 in Berlin habe ich ihm auch eine goldene für von der Skyline zum Bordstein zurück übergeben. Mit den Worten, hier Kleiner, häng sie in dein Zimmer zu den anderen. Vielleicht kannst du dir damit ja endlich ein paar geile Eulen klären. Wenn er tatsächlich mal über Nacht Damenbesuch hat, erfahre ich das allerdings nicht von ihm, sondern von unserer Mutter, der alten Plaudertasche. Die meisten Leute glauben ihm auch nicht, wenn er erzählt, dass er mein Bruder sei. Er sieht mir halt überhaupt nicht ähnlich. Aber nicht nur sein Erscheinungsbild, auch sein Verhalten, seine Wünsche und Träume haben so gar nichts mit mir zu tun. Gerade hat er die Schule abgeschlossen, hat sein Abitur mit einem Durchschnitt von 2,8 gemacht und fängt demnächst zu studieren an. Die Schule war ja schon immer sein Ding. Er war Mitglied der Theater AG und solche Sachen. Was soll ich großartig dazu sagen? Wir haben eben unterschiedliche Ideen, was das Leben betrifft. Ist doch okay. Um sich ein bisschen Taschengeld zu verdienen, liefert er Pizza aus. Kein Scheiß. Er hat mich auch noch nie um Geld gefragt. Kein einziges Mal. Natürlich weiß er, dass ich ihm helfen würde, falls er mal wirklich in der Klemme stecken sollte, Aber er besteht darauf, seinen eigenen Weg zu gehen. Wahrscheinlich, um mir zu beweisen, dass er es auch ohne mich schafft. Das typische kleine Brudersyndrom eben. Die Art und Weise, wie er mit unserer Situation umgeht, finde ich auf jeden Fall korrekt. Er läuft doch nicht herum und macht einen auf cool, weil er mein Bruder ist. Er schiebt da eher eine ruhige Kugel. Zum Glück ist er so vernünftig und treibt sich an den Wochenenden nicht in den Diskos herum, um mit meinem Namen irgendwelche Weiber in die Kiste zu kriegen. Erstens würde das eh nur Stress geben und zweitens könnte das für ihn auch sehr gefährlich werden, geriete er an die falschen Leute. Meine Mutter erzählte mir neulich, dass mein Bruder mit dem Gedanken spielte, zu seinem Vater nach Aserbaidschan zu ziehen, der dort eine kleine Import-Export-Firma betreibt. Serchan könnte dort arbeiten, um seinen Vater besser kennenzulernen. Als ich das hörte, ging ich sofort zu meinem Bruder, packte ihn am Kragen und schmiss ihn mit einem lauten Knall gegen die Wand. »Was bist du für ein Spaß?« schrie ich ihn an. »Du bleibst schön in Berlin bei deiner Mutter, wo du hingehörst.« »Ja, aber warum darf ich nicht zu meinem Vater?« fragte er verdutzt. »Du kannst deinem Vater einen schönen Gruß von mir ausrichten, dass er hier leider nichts mehr zu melden hat. Verstanden?« »Ja, aber«, stotterte er, »nichts aber. An dem Tag, an dem er unsere Wohnung verlassen hat, sind auch seine Ansprüche flöten gegangen«, erklärte ich und ließ ihn los. »Wenn er mit dir zusammen sein will, dann geht das nur, wenn er auch mit deiner Mutter zusammen sein will. Wenn das für ihn nicht machbar ist, Pech. Eigentlich müsste ich dir die Fresse polieren.« »Warum das denn wieder?« »Alleine, weil du ernsthaft überlegst, deine Mutter zu verlassen und zu deinem Vater zu ziehen, du Weichei.« »Hey, wie redest du mit mir?« »Halt den Mund, du Idiot«, schnauzte ich ihn an. »Die Angelegenheit ist hiermit beendet. Ich möchte kein Wort mehr darüber hören.« Es gibt Situationen im Leben, in denen man sich eben entscheiden muss. In seinem Fall zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Serchans Problem ist, dass er immer versucht, es allen recht zu machen. So funktioniert die Welt aber nicht. Wie gesagt, wir haben einfach nicht die gleiche Wellenlänge. Für mich stünde diese Frage nie ernsthaft zur Debatte. Mein Bruder und ich haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Sein Vater, also mein Stiefvater, hat 12 Jahre bei uns gewohnt. Ich kenne ihn besser als meinen leiblichen Vater. Er ist halb Türke und halb Kurde. Seinetwegen kann ich auch perfekt Türkisch sprechen, was in Berlin ja ziemlich praktisch ist. Er war im Prinzip immer für mich da, vor allem als ich noch klein war. Und ich habe ihn als Respektsperson anerkannt, aber als Vaterersatz sah ich ihn nie. Er war eben der neue Mann meiner Mutter. Was sollte ich schon machen? Ich nannte ihn nie Papa. Als ich 11 Jahre alt war, bekam er einen Job in Bad Soden, einem kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt am Main. Deshalb mussten wir aus Berlin wegziehen, was für ein Upturn. Mir war dort richtig krass langweilig. Die anderen Kinder aus meiner Klasse waren durch die Bank alles Opfer, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich meine, hallo, ich bin Berliner und fand mich eben auch damals schon ein bisschen cooler als die. Aus purer Langeweile meldete ich mich beim Tischtennisverein an. Irgendwie musste ich mir die Zeit vertreiben. Ich konnte auch sofort anfangen und wurde auf Anhieb zweiter Mann unseres Teams. Beim Tischtennis bilden immer 4 Personen eine Mannschaft. Ich war sofort der Zweitbeste, obwohl ich noch nicht sonderlich viel Übung hatte. Später in Berlin spielte ich auch mal kurz im Fußballverein, in der D-Jugend beim Wilmersdorfer FC. Sport zählte aber nie zu meinen großen Stärken. Das war mir zu anstrengend. Heute beschränken sich meine sportlichen Aktivitäten auf mein Schlafzimmer. Manchmal geht es allerdings auch da zum Auswärtsspiel. Hehe. Zum Glück dauerte der Ausflug in die hessische Provinz nur ein Schuljahr. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob mein Stiefvater wieder rausgeschmissen wurde oder in Berlin einen besseren Job bekam. Wie gesagt, ich interessiere mich nicht sonderlich für ihn. Was ich ihm aber für alle Zeiten übel nehmen werde, ist, dass wir wegen des Umzugs nach Bad Soden den Berliner Mauerfall nicht direkt vor Ort mitbekamen, sondern uns dieses überkrasse Ereignis im Fernsehen angucken mussten. Ich hätte das schon gerne hautnah miterlebt. Immerhin war ich bereits 12 Jahre alt. Ganz ehrlich, mich hat das damals schon krass interessiert. Boah, Kacke, kommen diese ganzen Ossis jetzt zu uns nach Berlin? Fragte ich meine Mutter. Ich sah ja nur die Bilder aus dem Fernsehen und diese Typen sahen halt alle übelst atzig aus mit den Trabis, den Fukuhila-Frisuren und ihrem seltsamen Dialekt. Das war schon witzig irgendwie. Zurück in Berlin fingen dann die Probleme zwischen meiner Mutter und meinem Stiefvater an. Er begann, sie zu schlagen. Es war zwar nicht so schlimm wie bei meinem Vater damals und auch nicht so regelmäßig, aber trotzdem, dafür gab es keine Entschuldigung. Er dachte sich wohl, wenn in meiner Beziehung sowieso schon der Wurm steckt und ich auch keinen Bock habe, vernünftig mit meiner Frau zu reden, dann haue ich ihr halt auf die Fresse, um unsere Probleme zu lösen. Es war nur blöd, dass ihr Sohn irgendwann alles mitbekam und mittlerweile ein Alter erreicht hatte, in dem er sich wehren konnte. Als er eines Abends wieder Hand an meine Mutter legen wollte, knöpfte ich ihn mir vor. Pass mal auf, noch so ein Ding und ich schlage dich tot. Ich meinte es ernst. Mein Stiefvater war im Prinzip kein schlechter Mensch. Anders als mein leiblicher Vater, das wusste ich auch. Aber seine Zeit bei uns war einfach abgelaufen. Er hat gesehen, dass ich erwachsen geworden bin, das Sagen im Haus übernommen habe und er packte seine Koffer. Dass meine Mutter und er sich trennen würde, war ohnehin nur eine Frage der Zeit. Ich habe ganz einfach dafür gesorgt, dass die Trennung sauber über die Bühne ging. Im Gegensatz zu meinem leiblichen Vater respektierte ich ihn und er respektierte mich auch. Wir gaben uns die Hand wie echte Männer und das Thema war erledigt. Er kam zu uns, als ich 6 Jahre alt war und verließ uns kurz bevor ich 18 wurde. Meine Mama. Ganz ehrlich, ich könnte mir keine bessere Mutter als meine Mama vorstellen. Sie ist eine höfliche, stets hilfsbereite, bescheidene, rundliche kleine Frau, die jede Nacht pünktlich um 3 Uhr in der Bäckerei steht und ihre Arbeit verrichtet. Ihre beiden Hände sind voller Brandblasen und Schnittstellen, weil sie die heißen Bleche immer ohne Handschuhe aus dem Ofen zieht. Mittags geht sie nach Hause und chillt mit ihrer Nachbarin bei Kaffee und Kuchen. Später besucht sie 2 Häuser weiter eine pflegebedürftige alte Dame und kümmert sich um sie. Die arme Frau hat keine Familie mehr und niemanden, den es interessiert, ob sie lebt oder tot ist. Das Telefon hat sie nur noch nicht abgemeldet, damit sie im Notfall den Rettungswagen rufen kann. Meine Mama geht für sie einkaufen, zur Post, zur Bank und macht die komplette Hausarbeit. Alles unentgeltlich, aus reiner Nächstenliebe. So ist meine Mutter einfach, ein herzensguter Mensch. Ich weiß genau, dass sie auch schon immer stolz auf mich war. Ganz egal, ob die Kripo nachts um 4 bei ihr klingelte, weil ihr Sohn mal wieder irgendeine Dummheit angestellt hatte, oder der Schuldirektor um ein Gespräch bat. Jetzt, wo ihr Sohn ein Popstar ist, ist sie vielleicht noch ein bisschen stolzer. Deshalb fand ich es voll süß von ihr, als sie bei der Goldfeier im November 2006 zu mir kam und voller Stolz ihre Fingernägel präsentierte. In einem Nagelstudio hatte sie sich extra ein goldenes B lackieren lassen. Ich fand diesen Augenblick so rührend, dass ich fast angefangen hätte zu weinen. Scheiß auf das Logo, aber meine Mutter hat es auf ihrem Fingernagel. Das klingt bescheuert, ich weiß, aber aus irgendeinem Grund fand ich diesen Moment sehr besonders. Meine Mutter würde mich natürlich genauso lieben, wäre ich ein einfacher Maler und Lackierer geblieben, keine Frage. Für mich war diese Selbstbestätigung aber enorm wichtig. Mich macht es glücklich, wenn ich weiß, dass meine Mutter nun offiziell sagen kann, dass ihr Sohn kein Vollidiot ist und etwas erreicht hat. Wenn ich über meinen Bruder mitbekomme, dass sogar mein Stiefvater Respekt vor mir als Geschäftsmann hat, dann freut mich das ungemein. Früher lachte er mich aus, wenn ich meine Hosen ein bisschen tiefer getragen habe. Hol dir mal einen Gürtel und zieh dich endlich ordentlich an, du Taugenichts, musste ich mir anhören. Nun ja, Zeiten ändern sich. Mein Bruder erzählt meinem Stiefvater sehr viel von mir. Die Geschichten hören sich dann ungefähr so an. Papa Anis hat der Mama gerade 30.000 Euro in bar geschenkt. Aber sonst gibt's bei uns nichts Neues. Das muss total verrückt klingen für einen Mann, der ganz normal arbeiten geht. Vor 2, 3 Jahren kam er meine Mutter und meinen Bruder in Berlin besuchen. Sie wohnen ja immer noch in der gleichen Wohnung, die er damals verlassen hatte. Was sah er, als sie die Wohnung betrat? Eine funkelnagelneue Küche für 20.000 Euro, marmoriert und gefliest. Alles vom Feinsten. Wie kannst du dir das leisten, fragte er meine Mutter. Du arbeitest doch nur in einer Bäckerei. Ach, Die Küche, versuchte sie die Sache runterzuspielen. Die hat mir mein Sohn geschenkt. Ich glaube, sie hat dabei leise verschmitzt gelacht. Dann ging die Führung weiter. Im Wohnzimmer hängen ja überall meine goldenen Schallplatten an den Wänden. Da machte er schon große Augen. Im Zimmer meines Bruders der gleiche Anblick. Erneut viermal Gold. Bang, 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 bang. Das war schon ein bisschen Therapie für meinen Stiefvater. Aber das hatte er auch verdient. Wir wohnen jetzt schon seit 17 Jahren in dieser Wohnung. Deswegen kennen mich die meisten Nachbarn auch noch als kleinen Lausebengel. Ich konnte mit denen aber noch nie etwas anfangen. Auch heute versuche ich, jeden Kontakt mit ihnen zu vermeiden, da es sowieso nur auf Ärger hinauslaufen würde. Dass ich als kleiner Junge nie Probleme mit ihnen hatte, lag daran, dass meine Mutter nebenbei auch noch als Hauswart tätig ist. Für mich war das wie ein Freifahrtschein fürs Scheißebauen. Wie auch immer. Damals gingen mir unsere Nachbarn schon am Arsch vorbei, woran sich bis heute nichts geändert hat. Es gibt ein paar Typen bei mir im Haus, denen sage ich noch nicht mal Hallo, wenn ich sie im Hausflur treffe. Eine Etage unter mir wohnen zum Beispiel zwei ausländische Familien. Beide haben Kinder, die permanent an meiner Tür Klingelstreiche gespielt haben. Irgendwann reichte es mir und ich ging runter, um denen mal eine deutliche Ansage zu machen. Das nächste Mal, wenn eure Kinder bei mir klingeln, dann ziehe ich ihnen die Ohren lang. Ist das klar? Versuchte ich, mich diplomatisch auszudrücken. Hey, wie redest du über meine Töchter? Sagte der Türke. Ist mir scheißegal, pöbelte ich zurück. Was ist los mit dir? Du bist doch Türke. Hören deine Töchter nicht auf dich oder was? Sag ihnen, sie sollen nicht mehr bei mir klingeln, dann haben wir alle kein Problem, keine Probleme. Hast du verstanden, du? Die Ansage bei den anderen lief ganz genauso. Seitdem ließen sie mich in Ruhe. Die einzigen, die ich cool finde, sind die Chinesen unten im Erdgeschoss mit ihrem Happy Buddha Restaurant. Die werden von den Nachbarn übelst gehatet, weil im Sommer das ganze Haus nach Frittieröl stinkt. Ich meine, wenn sich hier einer aufregen könnte, dann bin ich das. Die Ölfässer stehen nämlich direkt unter meinem alten Kinderzimmer, dem jetzigen Zimmer meines Bruders. Ganz ehrlich, dort moggerte es immer übelst hardcore nach Chinesenküche. Aber irgendwann gewöhnte ich mich dran und sagte mir, scheiß drauf, die Chinesenatzen müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Die Nachbarn aber schrieben ohne Ende Beschwerdebriefe an die Hausverwaltung, die dann logischerweise bei meiner Mutter landeten. Sie legte als Hauswart aber immer ein gutes Wort für die Chinesen ein. Das macht sie jetzt seit 17 Jahren so. Wie gesagt, meine Mutter ist ein Engel auf Erden. Kapitel 6, der Universal Soldier. Im Juni 2004 unterschrieb ich endlich bei Universal. Das Honorar meines Bandübernahmevertrages für das Electro-Ghetto-Album lag bei 60.000 Euro. Selbst bei der Hälfte des Geldes wäre ich schon total glücklich gewesen. Ich meine, zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich richtig Schotter auf dem Konto. Sofort rief ich Debo an und erzählte ihm davon. Alter, weißt du, wo ich bald meine CDs rausbringe? Keine Ahnung. Bei Universal. Boah, krass. Genau das war es für uns. Boah, krass. Wir kannten Universal ja nur von den Ami-Rappern wie Eminem, 50 Cent oder Dr. Dre. Auf der Rückseite ihrer CDs war unten links immer das Universal-Logo zu sehen. Wer dort unter Vertrag war, hat es geschafft. Dachten wir früher. Jetzt war ich auch dabei. Ja, krass, wa? Meinte ich stolz. Hammer. Debo, wenn der Deal mit Universal wirklich so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann musst du nach Berlin kommen, Alter. Weißt du noch, was ich dir damals in Hannover versprochen habe? Wie könnte ich das vergessen haben? Dann lass uns hier in Berlin was gemeinsam aufbauen. Bist du dabei? Am Anfang war sich Debo natürlich nicht sicher und bat um etwas Bedenkzeit. Er musste erstmal sein Leben sortieren. Ein spontaner Umzug nach Berlin hätte für ihn auch bedeutet, sein Studium abzubrechen und seine Freunde und Familie zu verlassen. Ich wusste, dass ihm das alles sehr viel bedeutete, also glaubte ich nicht, dass er tatsächlich kommen würde. Zum damaligen Zeitpunkt war auch noch gar nicht abzusehen, ob das mit mir überhaupt funktionieren würde. Ich war noch nicht der Popstar auf dem Bravo-Cover, dem die Fans zujubelten. Ich war nur ein Rapper aus Berlin, der auf dem Sprung war. Nach oben, nach unten, das wusste keiner so richtig. Trotz des Risikos entschied sich Debo für Berlin und zog bei mir ein. Eigentlich zog er bei meiner Mutter ein, denn ich wohnte ja auch noch bei ihr. Fast ein Jahr lang teilten wir uns, wie Brüder, mein altes Kinderzimmer. Ich hatte mit dieser räumlichen Enge nie Probleme. Auch früher, als Wälder eine Zeit lang bei mir wohnte, machte mir das nichts aus. Im Gegenteil, wir wohnten bei meiner Mama, machten unser Ding und abends gab es für alle etwas Warmes zu essen. Mehr brauchten wir sowieso nicht. Während der Zeit bei Akku Berlin hatte ich keine Möglichkeit, etwas für Debo zu machen. Als ich dann bei Universal unterschrieben hatte, fungierte Debo in der Anfangszeit als mein Manager. Das war schon lustig, da die Leute bei Universal es natürlich gewohnt waren, mit richtigen Musikmanagern zu verhandeln. Und dann kam bei ihnen ein schüchterner Typ namens Debo durch die Tür gewackelt, der ungefähr so viel vom Musikbusiness verstand wie die Sportfreunde Stiller von Coolness. Er hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, was aber gar nicht so schlimm war. Er hörte sich alles genau an, lernte jeden Tag etwas dazu und schon nach wenigen Wochen gründete ich meine eigene kleine Firma. Erst guter Junge, der Name. Frage: Wie findet man einen coolen Namen für ein deutsches Hip-Hop-Label? Antwort: Leg deine Ohren auf die Straße. In Kreuzberg gab es einen älteren Mann, einen Türken, der, obwohl er schon seit Jahren in Berlin wohnte, nur ein sehr gebrochenes Deutsch sprechen konnte. Er war einer dieser alten Kanaken, die sich damit keinen Stress mehr machen wollten. Ein übelst lustiger Kerl. Immer wenn wir ihn sahen, chillten wir eine Weile mit ihm und er erzählte uns voller Stolz von seinem Sohn, der wieder in der Türkei wohnte. Wir kannten seine Geschichten schon auswendig, aber aus Respekt hörten wir immer wieder aufs Neue gespannt zu. Jedenfalls taten wir so. Eines Tages, als ich den alten Mann erneut in der Oranienburger Straße vor einem Restaurant traf und er wieder seine alten Geschichten auspackte, brachte er mich auf eine Idee. Wenn er von seinem Sohn erzählte, sagte er nämlich nie, er ist ein guter Junge, sondern nuschelte nur, er ist guter Junge. Bingo, das hörte sich so witzig an, dass ich dachte, bevor ich mir jetzt einen bescheuerten Namen ausdenke, à la Gangster Ghetto Knarre Records, nehme ich einfach etwas Lustiges. Wenn man wirklich cool ist, kann man seine Plattenfirma auch erst guter Junge nennen und trotzdem Gangster-Rap machen. Gesagt, getan. Danke, alter Mann. Electro-Ghetto. Der Erfolg gab mir recht. Electro-Ghetto stieg in der letzten Oktoberwoche sofort auf Platz 6 der deutschen Albumcharts ein. Neffi, mein A&R bei Universal, freute sich wie ein scheiß Schneekönig. Als er mich anrief, holte ich ihn mit einem Satz ganz schnell wieder auf den Boden zurück. Platz 6, wieso nicht Top 3, maulte ich ihn an. Plötzlich wurde es still auf der anderen Seite der Leitung. Macht ihr mal euren Job richtig, anstatt euch selbst zu feiern. Die Ansage saß. Von heute auf morgen wurde ich vom Nobody zu einem Top 10 Künstler. Hatte aber keine Ahnung, was das wirklich bedeutete. An meiner Situation änderte sich ja nichts. Ich wohnte immer noch mit Debo in der Wohnung meiner Mutter und brachte abends den Müll runter. Was zum Teufel hatte ich schon zu feiern? Als ich das erste Geld bei Universal verdiente, ging ich sofort zur nächsten Sparkasse, hob 20.000 Euro in bar ab, packte alles in eine Plastiktüte und fuhr zurück in die Wohnung. Ich schüttete die 450-Euro-Scheine auf dem Küchentisch aus und wartete, bis meine Mutter von ihrer Arbeit nach Hause kam. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie für ein Gesicht zog, als sie mich mit all dem Geld in der Küche sitzen sah. Anis, um Gottes Willen, schrie sie, bitte sag mir, dass du keine Bank ausgeraubt hast. Sie meinte das durchaus in vollem Ernst. Noch nie hatte sie so viel Bargeld auf einmal gesehen. Nee, Mama, beruhigte ich sie schnell. Das Geld habe ich mit meiner Musik verdient. Ich möchte es dir schenken, als Dankeschön für alles. Es gehört dir. Schwöre, dass du es nicht geklaut hast. Ich schwöre, Mama. Ach, Bub, du machst Sachen. Ich lege das jetzt mal in meinen Schrank und wenn du es eines Tages brauchst, dann sagst du mir Bescheid. Mama, du hast mir nicht zugehört. Das ist dein Geld. Mach dich mal locker. Sie gab mir einen dicken Kuss auf die Wange und räumte schnell das Geld zur Seite. Meine Mutter bleibt eben im Herzen eine typische Fränkin. Sie hebt alles auf. Für schlechte Zeiten, die hoffentlich niemals kommen werden.